Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Auf ihrem Bildungsgipfel hatte Gastgeberin Bettina Stark-Watzinger ja zu einer besseren Zusammenarbeit aufgerufen und dazu ein Papier mit 5 Thesen vorgestellt. Eine dieser Thesen wollen wir hier gleich aufgreifen. Sie lautet Wissenschaft statt Bauchgefühl. Und in dem Absatz darunter schreibt sie, Zitat, Bildungspolitik muss evidenzbasiert sein. Wir sind in zu vielen Bereichen im Blindflug. Zitat Ende. Ewald Terhardt ist emeritierter Professor der Erziehungswissenschaften an der Uni Münster. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Bildungsforschung, des Lehrkräfteberufs und der Lehrkräftebildung. Herr Terhardt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir vor allem seit der ersten PISA-Studie ganz schön viel Bildungsforschung haben. Warum hat das unserem Bildungssystem bislang so wenig genützt?
Die Entgegensetzung von Wissenschaft und Bauchgefühl ist eine vielleicht etwas plakative Formulierung. Auch vor der PISA-Studie wussten wir schon einiges über das Bildungssystem. Und es ist nicht so, dass es ausschließlich über das Bauchgefühl gesteuert wird. Insofern muss man berücksichtigen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Bildungssystem sind in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsen. Sie könnten noch weiter ausgebaut werden. Vor allen Dingen wird es jetzt darauf ankommen, dass die Bildungsforschung sich im Sinne auch von angewandter Forschung versteht und die Fragen der Nutzbarkeit ihrer Erkenntnisse in den Klassenzimmern, in den Schulen, auch in den Sozialämtern stärker nach vorne bringt.
War diese Nutzbarkeit so in der Vergangenheit nicht gegeben?
Ich muss sagen, dass das schwankend war. Die Bildungsforschung ist selbst ein sehr vielgestaltiges Feld. Und es gibt reine Grundlagenforschung und es gibt eher anwendungsbezogene Dinge. Sie ist auch methodisch unterschiedlich ausgerichtet, eher statistisch, quantitativ, zählend und messend, aber auch qualitativ, das heißt deutend, verstehend, mit den Akteuren, den Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sprechend und sie aufnehmend. Insgesamt muss ich sagen, ist dieser Anwendungsgesichtspunkt in der Tat, also nach dem PISA-Schock zunächst nicht hinreichend genug beachtet worden. Man meinte mit solchen großflächigen Untersuchungen das System steuern zu können, aber das ist letztlich nicht der Fall. Man muss näher an die Praxis heran, man muss näher an die handelnden Menschen heran. Und da, glaube ich, ist im Moment die Bildungsforschung hat das erkannt und ist da auf dem richtigen Weg.
Welche Vorbehalte gibt es denn in der Praxis, zum Beispiel in den Schulen, sage ich mal?
Ja, man muss berücksichtigen, immer wenn Systeme reformiert werden sollen, wo auch immer, gibt es Widerstand. Weil die Praxis eingelebt ist, die Akteure kennen ihre Routinen, haben ihr Bauchgefühl, ich will das nochmal benutzen, und insofern gibt es immer einen gewissen Widerstand. Das wissen auch Leute aus der Wirtschaft, aus anderen Bereichen. In den Schulen ist es nun so, dass die Bildungsforschung eben sich auf Problembereiche und Problemfelder richtet. Und nicht immer wollen Schulleiter, Lehrkräfte, auch Bildungsministerien, wollen sozusagen auf diese Problembereiche immer wieder gestoßen werden. Es ist eine gewisse Abwehr. Vor allen Dingen muss man berücksichtigen, dass man als Forscher zugleich immer auch konkrete Aussagen dazu machen muss, wie man nun die Probleme bewältigen könnte. Es ist falsch, meine ich, ausschließlich Problemlisten herumzureichen, aber nicht zugleich auch Dinge anzubieten, die dabei helfen können.
Jetzt haben Sie schon die Bildungspolitik auch erwähnt, auch so ein bisschen im Abwehrmechanismus, auch weil sie Angst hat vor der Vergleichbarkeit. Also ich erinnere mich zum Beispiel ganz am Anfang der PISA-Studie gab es ja auch mal einen Ländervergleich, der wurde dann aber ziemlich schnell einkassiert.
Ja, das ist richtig. Damals PISA-E, das war der erste größere Ländervergleich. Es ist aber nicht so, dass das eingestampft wurde. Auch jetzt noch können die Länder über das IQB, das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Berlin, länderspezifische Informationen bekommen. Diese Länderkonkurrenz, sagen wir mal, um die guten Leistungen, also in Bayern ist alles super und in Bremen ist alles furchtbar, diese Dinge, das steht zum Glück nicht mehr so im Vordergrund. Das ist eher zurückgetreten.
Warum zum Glück?
Ja, weil ich glaube, dass dieses Konkurrieren der Länder untereinander, dass das insgesamt das System in Deutschland nicht voranbringt. Es ist ja nicht so, dass in Bayern alles immer ununterbrochen tipptopp ist und in Bremen ununterbrochen alles schlimm. Das ist die falsche Front, wenn die Länder sich untereinander Vorwürfe machen, wer es nun richtig macht oder nicht. Das ist Teil dieses eigentümlichen föderalen Systems. Ich meine auch, dass die besonneneren Leute in den Bildungsverwaltungen der Länder diesen Länderkonkurrenzkampf nicht weiterführen. Insofern ist er auch nicht mehr so in der Presse drin. Und das finde ich richtig. Die Zusammenarbeit der Länder, auch die Zusammenarbeit mit der Länder mit dem Bund, wären ein wichtiges Thema oder wären zwei wichtige Themen, die in Zukunft anstehen. Leider haben wir aber im Moment da den Tiefpunkt der Beziehungen zwischen Bund und Ländern in Sachen Bildung erreicht.
Da sprechen Sie den aktuellen oder gerade zu Ende gegangenen Bildungsgipfel an, ne?
So ist es. Das ist wirklich von beiden Seiten benutzt worden, um den anderen vorzuführen. Und ich halte das für eine wirklich schädliche Geschichte und ich hoffe, dass man aus dieser Situation wieder herauskommt.
Sagt Ewald Terhardt, emeritierter Professor der Erziehungswissenschaften an der Uni Münster. Und das Interview mit ihm habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet.